Krankenhaus, Corona-Lockdown oder gar Einzelhaft. Manchmal hat man einfach keine Mitspieler. Ob dann Solospiele ein adäquater Ersatz sind, besprechen wir heute in der 72. Folge des DSD Brettspiel-Podcasts.
DSD, der Brettspiel-Podcast.
Ja, hallo erstmal und willkommen zur 72. Folge von DSD, dem Brettspiel-Podcast. Heute haben wir als Thema mal Solospiele, weil, naja, wir alle wissen, Corona-bedingt gibt es keine Spielegruppen mehr, außer die, die man bei sich wohnen hat. Und wer da nicht unbedingt zu irgendwelchen Online-Hilfsmitteln greift, der hat ja noch die Möglichkeit, es sich selbst zu besorgen. Ja, aber zuvor gehen wir wie immer zu den Medien und da habe ich einen Horrorfilm gesehen auf Netflix, den 2020 erschienenen Film Kadaver des norwegischen Regisseurs Jarand Herdal. Ja, worum geht's? In Norwegen hat es eine im Film nicht näher bezeichnete Atomkatastrophe gegeben. Man weiß also nicht, was Krieg, war es einfach nur ein Kraftwerk, was hochgegangen ist oder, keine Ahnung, Meteoriteneinschlag mit Strahlung, irgendwie sowas. Aber der hat jedenfalls erstmal sämtliche Lebensgrundlagen zerstört. Es gibt eine große Hungersnot, Leute verhungern in den Straßen und wir haben unsere Protagonisten, das ist eine Familie, bestehend aus der ehemaligen Schauspielerin Leonora, gespielt von Gitte Witt, und ihrem Mann Jakob und der Tochter Alice, die halt so ein typisches kleines, ich bin süß, blondes Mädchen ist. Und die vegetieren halt da in ihrer Wohnung so hin, haben aber auch nichts zu essen. Und an einem Tag, als Leonora so durch die Gegend läuft, um irgendwie was zu essen zu finden, trifft sie auf jemanden, der ihr ja so einen Handzettel in die Hand drückt, wo es darum geht, dass eingeladen wird zu einem Theaterstück und vor allem zu einem Theaterstück mit vorab ordentlichem Festessen. Und da nimmt sie dann gleich mal 3 Karten mit, so mit der Begründung, ach, es ist ja alles so trostlos und dann hat ja zumindest Alice mal irgendwas, wo sie sich dran erfreuen kann und außerdem gibt es was an der Gabe. Und ja, da gehen sie auch hin. Das ist in einem Hotel, was so ein bisschen, ja, ich sag mal so Grand Hotel der 20er Jahre aufgemacht ist. Und die Theatertruppe ist auch jetzt, sagen wir mal so vom Aussehen, so ein ganz klein bisschen spooky. Aber es gibt erstmal vernünftig essen und dann soll es auch losgehen mit dem Theaterstück. Allerdings findet dieses Theaterstück nicht auf einer Bühne wie ein normales Theaterstück statt, sondern, das sagt Ihnen dann auch der Theaterdirektor, das würde also im ganzen Hotel verteilt, würde dieses Theaterstück laufen und die sollten jetzt alle auf ihren Tischen legen, überall so Masken, die sie aufsetzen sollten, damit man sie nicht mit den Schauspielern verwechselte. Und dann sollen sie einfach irgendwelchen Leuten hinterherlaufen, wo sie sagen, ach ja, das interessiert mich. Und dann würden sie dann eben quasi so sie dabei beobachten, wie sie halt dieses Theaterstück aufführen. Und das machen sie dann auch, aber wie es halt kommen musste, irgendwie die kleine Alice hält sich nicht daran, dass sie bei Mama und Papa bleibt, läuft dann irgendwann weg und Mutter und Vater sind dann verzweifelt das Kind am Suchen und ja, finden dann auf einmal, dass in den Wänden irgendwelche Gänge sind und dass auch die Schauspieltruppe und das Essen ein übles Geheimnis haben, was man sich möglicherweise auch schon vorstellen kann. Ja, ich fand den Film ziemlich doof. Interessant ist allein dieser Schauspielansatz. Sowas gab es nämlich tatsächlich schon im Jahr 2011 in New York. Da hat man für das Stück Sleep No More eine Lagerhalle zu einem Hotel im Stil der 30er umgebaut und da war es auch so. Ne? Du gingst also durch dieses Hotel und gucktest dir die Schauspieler an, wie sie in einzelnen Räumen dann eben irgendwas spielten. Das ist so ein Film-Noir-Schauspiel mit ein bisschen Macbeth drin. Also geht schon auch irgendwie um Mord und Totschlag. Aber du guckst also quasi nur die Szenen der einzelnen Leute, die halt auch dann, also quasi im Zeitablauf des Stücks, dann stattfinden. Also du bist quasi mittendrin im Stück, sozusagen. Das finde ich eigentlich einen ganz interessanten Ansatz. Aber ja, der Film ist komplett vorhersehbar. Die Charaktere sind unbeschreiblich doof. Also erstmal, gut, ich meine, Filme mit kleinen Kindern sind ja eh nicht mein Ding. Hier muss man tatsächlich sagen, die Alice ist relativ früh im Film weg und kommt auch erst relativ spät im Film, taucht sie wieder auf. Das ist schon ganz gut. Allerdings die Mutter, Leonora, die ja auch Schauspielerin ist und deswegen ja irgendwie auch total angefixt von der ganzen Sache ist, die ist grottendämlich. Also da muss man tatsächlich sagen, also wer da nicht innerhalb des ersten Drittels des Films weiß, wo der Hase herläuft, der ist komplett mit dem Klammersack gepudert. Sie weiß das offensichtlich nicht und naja, ist halt eben dann, mal ganz abgesehen dafür, dass sie natürlich permanent irgendwelchen dummen Dinge macht. Ja. Kadaver, Filme, die die Welt nicht braucht, muss keiner gucken. Hab ich jetzt geguckt, ich hab mich geopfert, braucht ihr dann nicht mehr.
Ich wollte gerade schon sagen, mir wurde das auch schon mehrfach angezeigt, aber ich konnte bis dato widerstehen und dank deiner hilfreichen Review werde ich es wahrscheinlich dann auch lieber mal von meiner Watchlist streichen.
Also ich sag mal so, ich habe mal geguckt, wie so andere den Film fanden. Ja, also ich sag mal, die Kritiken waren auch, ich glaube, bestenfalls durchwachsen. Ich weiß jetzt nicht, was er bei Metacritic oder so gekriegt hat, aber weshalb ich mir auch angeguckt habe, in der Geek hatte der Film zumindest, glaube ich, irgendwie, weiß ich nicht, 4 von 5 Punkten oder irgendwie sowas. War jedenfalls nicht ganz schlecht, deswegen habe ich mir mal angeguckt. Außerdem sage ich mal, ja gut, ne? Norwegen, ich bin ja durchaus auch ein Freund von nicht unbedingt nur britischen und amerikanischen Filmen, sondern ich gucke ja auch mal was anderes.
Russisch und so.
Ja, aber... Also dieses Kadaver, nee, das muss es echt nicht sein. Also nichts gegen Horrorfilme und ich fand es auch wirklich schade, weil also das Bild und die Atmosphäre von diesem Hotel und so, das fand ich schon richtig gut, aber die Story und insbesondere die Hauptdarstellerin war halt eben, konntest du voll nicht gebrauchen. Also,
okay, ja, das ist natürlich dann immer eine herbe Enttäuschung. Ja. Ich muss gestehen, ich habe herzlich gelacht bei der letzten Empfehlung, die ich mir angesehen habe. Ich habe dieses Mal nicht genetflixt wie in den Wochen zuvor, sondern ich habe mal ganz klassisch geAmazon primed. Und zwar ist dort eine neue Serie auf den Markt gekommen, die vor allem die Trekkies unter den Zuhörern besonders erfreuen wird. Star Trek Lower Decks. Es handelt sich dabei nicht um eine klassische Star Trek-Verfilmung mit reellen Personen, sondern um eine Animationsserie, die im fiktiven Star Trek-Universe spielt. Und diese ganze Serie handelt eben von den Hauptdarstellern, den Crewmitgliedern, die in den klassischen Enterprise-Episoden beispielsweise immer sofort draufgehen. Na, also, wer kennt's nicht? Oh nein, ich habe einen Satz gesagt, jetzt werde ich diese Episode bestimmt sterben. Nein, sag doch nicht sowas. Puck, explodiert, ne? Also so der Klassiker, wie man das halt kennt aus Raumschiff Enterprise und ähnlichen. Und da wird eben nun mal das Leben genau dieser Crewmitglieder beschäftigt. So nicht nach dem Motto, was macht denn hier immer der Chefarzt oder der Chefmachinist, sondern was macht der Assistent? Ne? Wie verbringt der seine Freizeit? Wo wohnt der? Und direkt in der ersten Episode wird klar, ja, und da ist das Oberdeck und das Geilste daran ist die Brücke und der Warpkern und die Bar. Und ansonsten, ja, da wohnen die ganzen Spießer total blöd. Und wo wohnen wir? Da? Nein, das ist noch zu weit in der Mitte. Und da? Nein, da ist der Warpkern. Und da? Nein, da auch nicht. Wir sind ganz hier unten. Das wird immer sehr schön dargestellt, indem immer der Blick aus dem Schiff heraus gezeigt wird. Und sie sehen halt quasi immer, wie wenn man aus der Heckscheibe vom Auto guckt, wie man wegfährt, weil halt immer nur alles immer kleiner wird. Alle machen ja immer diese große, du bist auf der Brücke, wir fliegen darauf zu. Nein, man sieht tatsächlich nicht, worauf man zufährt. Man sieht immer nur, was alles hinter einem liegt. Ich habe herzlich gelacht. Also manchen Episoden habe ich wirklich Tränen gelacht. Es beginnt schon mit Episode 1, die sich mit der Problematik des zweiten Kontaktes beschäftigt. Es gibt so eine Kurzeinführung, getreu dem Motto, ja, und das ist ja das Schöne daran, es spielt im Star Trek-Universum, es werden also auch sehr viele Anspielungen gemacht. Ah, die Enterprise war letztes Mal hier vor einem Jahr und wir sollen jetzt gucken, was ist aus diesem Volk geworden? Haben die sich hier an die Konformität der Sternflotte drangehalten? Oder. Es ist so witzig. Es ist einfach nur so witzig, weil einfach tatsächlich damit gespielt wird, was passiert nach dem ersten Kontakt. Und vor allem eben, dass eben nicht die federführend sind, die wirklich das Schiff kommandieren und da drum herum geistern. Es gibt sehr viele Anspielungen auf die anderen. Auch von wegen, ja, ich habe mir mal geguckt, was Janeway gemacht hat. Mein Gott, die waren ja ewig unterwegs. Und was soll ich sagen? Ich würde es definitiv empfehlen. Also auch für die nicht ganz so Star Trek-affinen. Es ist eine sehr schöne Umsetzung. Sehr, sehr böser Humor stellenweise. Der Zuschauer bekommt relativ schnell mit, dass es einen ganz harten Twist gibt. Und zwar wird das direkt in der ersten Episode gelüftet. Darum kann ich das jetzt auch schon ein bisschen spoilern. Dass eine der Hauptdarstellerinnen, Anson Beckett Mania, dass die Tochter des Captains ist. Das weiß sonst keiner auf dem Schiff. Ich meine, klar, Mutter und Tochter, die kennen sich, aber alle anderen wissen das nicht. Und das ist immer so leicht für den Zuschauer dann besonders unterhaltsam, wenn man halt weiß, dass die eigene Tochter nur Scheiße baut und quasi immer nur durchs Schiff geistert und einen regen Schmuggelhandel betreibt. Ich habe sehr gelacht. Ich habe wirklich sehr gelacht. Es tauchen auch andere Größen aus dem Universe auf, wie Captain Riker taucht auf mit seiner Frau. Und ich will nicht zu viel verraten. Es ist sehr unterhaltsam. Also ich habe wirklich viel gelacht. Ich habe die auch so weggesuchtet an 3 Tagen. Die Episoden gehen im Schnitt nur 30 Minuten. Es gibt auch bis dato nur eine Staffel mit 10 Episoden. Mal gucken. Ich hoffe, es gibt davon mehr, denn es ist wirklich sehr witzig.
Na gut. Ja, ich hatte den Trailer davon gesehen, fand das auch sehr gut. Hat aber wieder den Nachteil, ich bin ja nicht bei Amazon Prime. Und deswegen...
Musst dir mal wieder was bestellen.
Ja, ich glaube tatsächlich, ich muss mal wieder irgendwie so einen Umsonstmonat irgendwie mir erschnorren. Weil ich habe Picard ja auch nicht gesehen, wobei ich echt auch nicht weiß, ob ich das unbedingt brauche. Picard oder...
Ja, Picard habe ich aber auch nicht gesehen.
Denn ich habe mal angefangen mit Discovery bei Netflix und das war jetzt nicht so das, wo ich sagte, hui, supi. Ne? Also, ich meine, mag sich ja noch ändern, aber ich bin da ja lieber ein großer Freund der Orville.
Der Orville, ja. Oh. Die habe ich auch geguckt. Ja gut.
Zeichentrick.
Zeichentrick. Da habe ich auch was geguckt, aber nicht bei Prime, sondern bei Netflix. Da kam jetzt... Und ich habe keine Ahnung, wie man es jetzt beschreiben soll. Es ist die 2. Staffel, aber der 3. Teil, weil die 1. Staffel in 2 Teile aufgeteilt war.
Ah, ja,
also
ja, ja.
Im Grunde genommen ist es die 3. Staffel. Keine Ahnung, für mich ist es jetzt die 3. Staffel, die wir uns da jetzt anschauen. Und ich habe jetzt die ersten 7 Folgen gesehen. Beanie hat am Ende der letzten...
Wir sprechen über Disenchanted.
Genau, Disenchanted. Und Beanie hat am Ende der letzten Folge ihren Vater angeschossen, Sorg. Und soll jetzt als Hexe umgebracht werden, weil, ja, wer einen König tötet, ist auf jeden Fall Hexe. Und sie wird dann gerettet in so ein, ja, wie soll man sagen, das ist so eine Höhle, wo ihre Mutter wieder auftaucht. Die eigentlich in der letzten Staffel schon gestorben ist. Und es geht von dort aus weiterhin chaotisch weiter. Wir kommen dann irgendwann nach Steamland, also quasi irgendwann verlassen wir diese Höhle und kommen dann irgendwann, sind kurz in Dreamland wieder und kommen dann nach Steamland, also dieses Steampunk-mäßige Land, was halt so ein Nachbarland ist. Und die Story wird immer nur konfuser. Also es ist immer wieder witzig, sagen wir es mal so. Kommen wir so an. Es ist witzig, aber nicht so witzig. Also es hat nicht so den durchgehenden Dauerhumor, wie eben South Park oder Futurama hat, sondern dass ich es ständig witzig finde. Und die Story ist prinzipiell okay, aber sie ist halt viel zu durcheinander und konvolut, wo du immer so denkst, okay, was ist jetzt passiert, wo springen wir jetzt wieder hin, um jetzt zu sagen, oh, die packt mich jetzt richtig. Also ich finde ein bisschen, die Serie sitzt da so zwischen zwei Stühlen und weiß nicht genau, wie sie will. Also möchte einerseits immer irgendwie neue Locations haben und neue verrückte Geschichten erzählen, aber gleichzeitig eine durchgehende Story erzählen. Und dadurch, dass ich halt diese verrückten Locations immer dann verbinden muss, wird die Story halt meiner Meinung nach sehr wirr. Weil es kommt ständig ein neuer Plot, wer da gerade gegen wen quasi vorgeht und dagegen plottet. Und das macht es halt schon manchmal ein bisschen, okay, ja, wir waren doch gerade jetzt noch bei denen und jetzt ist die jetzt auf einmal komplett unwichtig. Und ja, die Sachen ansonsten sind, wie gesagt, ganz witzig. Also wir haben dann in einer Folge, wo wir zum ersten Mal wieder in dieses Steamland gehen, da haben wir eine Parodie auf Metropolis. Also wird halt eine Folge lang wird recht stark Metropolis da parodiert, was ganz witzig ist, wenn man halt den Film kennt. Und dann wird in der nächsten Folge, da geht es dann hauptsächlich auch ein bisschen um Elfo, der hat sich getrennt von Beanie und ist erst in so einer Jäger- oder Weltreisegemeinschaft und erzählt so tolle Storys, bis er dann irgendwann aufklärt, dass er selber ein Elf ist, weil irgendjemand meinte, er hätte alles gesehen. Aber du hast noch nicht das Elfenland gesehen. Und wird dann halt natürlich sofort in den Zirkus gestellt. Und das ist im Grunde genommen eine Parodie auf P.T. Burnham, den ich ja nur aus der Greatest Showman kenne. Aber hier wird der natürlich dann nicht ganz so gut dargestellt wie in dem Musical-Film, sondern halt schon als eher jemand, der einfach so einen Zoo der Freaks macht und da seine Kunstwerke ausstellt. Ja, ansonsten, wie gesagt, die Witze sind, mal treffen sie nicht. Und die Story ist halt okay. Also ich werde es auch weiter gucken. Ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, boah, nee, das finde ich total bescheuert. Aber jetzt auch so, da werden meiner Meinung nach immer manchmal schon so ziemliche Bögen gezogen. Und ich denke so, ja, weswegen, also wenn das jetzt hier eine Story wird, weswegen verlassen wir ständig die Charaktere, die jetzt dann gerade aufgebaut werden. Um sie dann vielleicht irgendwann nochmal in zig Folgen später dann wieder reinzuholen, wo ich dann gar keine Erinnerung mehr daran habe, dass die irgendwann mal vorkam.
Ja, gut, aber das hast du bei Futurama ja auch.
Ja, aber ich finde, bei Futurama hast du ja mehr oder weniger wirklich diese...
Du hast die Core-Crew.
Die Story, ja, genau.
Aber die Core-Crew, du hast und eben auch Leute, die immer wiederkommen, hier wie dieser
Seth Brannigan.
Genau, Seth Brannigan und sein kleiner Alien.
Ja, aber das sind ja einfach alles so Leute, die in der Welt dann stattfinden. Und hier habe ich halt das Gefühl, wir würden halt, also es ist, als wenn die Crew von Futurama zu einem Planeten geht, da zwei Folgen lang bleibt, weil man ein bisschen was Genaueres da machen möchte und dann verschwindet sie wieder und auf einmal kommen dann zwei Staffeln später, ah, das wäre noch ein ganz guter Gag gewesen in dieser Welt, kommen, lass die dann nochmal hinfahren.
Ja, gut.
Und das ständig. Also, dass man halt ständig dann doch wieder Charaktere sieht, die eigentlich schon wieder weg waren. Ja. Und dadurch, also dadurch, dass man das halt verbindet, also immer zwingend zu einer gesamten Story verbinden muss, finde ich, wirkt es halt ein bisschen gestellt, dass es halt dann immer so klappt, dass es dann auf einmal dann wir dann hier kurz wieder weg sind, also und dann wieder beim nächsten komplett wirren Schauort sind. Also wie gesagt, wir sind in dieser Unterwelt, das hält ungefähr zwei Folgen lang. Und dann gehen wir in die Steam-Welt, da sind wir dann zwei Folgen lang und jetzt fahren wir gerade von der Steam-Welt weg. Und mal gucken, was jetzt passiert. Jetzt sind wir wieder in Dreamland. Also ich bin jetzt wieder in Dreamland angekommen.
Na gut. Also ich habe ja nur, glaube ich, die...
Also so eine halbe Empfehlung. Ist, wie gesagt, kann man sich anschauen weiterhin. Wer die ersten zwei Staffeln mag, wird auch, glaube ich, die dritte Staffel mögen. Aber jetzt, wer die ersten zwei Staffeln überhaupt nicht mochte, es wird jetzt nicht unbedingt so viel besser.
Okay. Also ich hätte die erste halbe Staffel gesehen und... Ja, habe dann auch die zweite Hälfte nicht mehr geguckt, weil ich mir gesagt habe, ja, es war okay. Aber es ist halt auch, glaube ich, so eine Sache, wo du den Eindruck hattest, oh, die besten Witze habe ich alle schon im Trailer gesehen. Ja, und der Rest ist halt Füllmaterial. Naja, gut.
Ja, ich habe auch Netflix geguckt, auch Serie. Und zwar eine Serie, die ursprünglich bei Sci-Fi gestartet ist und eine Comic-Verfilmung ist. Und zwar ist es die Serie Deadly Class. Was man sagen muss, eigentlich so eine, ja, Teenager-Highschool-Geschichte ist. Und zwar geht es um einen Jugendlichen, ich glaube, er wird so 17 sein, und zwar Markus. Der ist auf der Flucht vor der Polizei, weil er angeblich ein Waisenhaus abgefackelt hat, in dem er gelebt hat. Und dabei sind sämtliche Mitwaisen, er ist auch Waise, seine Eltern sind gestorben, weil sie umgebracht worden sind von einem, ja, ich sag mal, irren Mörder, der aufgrund der Sparmaßnahmen der Reagan-Administration aus der Klapse entlassen worden ist. Aber dieses mit dem Abfackeln, das war er gar nicht, was sich später noch genauer herausstellt. Und er lebt da in so einer obdachlosen Siedlung unter einer Brücke, wird da von irgendwie dem Oberobdachlosen ziemlich schikaniert. Trifft dann aber auf Master Lin und der macht ihm das Angebot, dass er eine Ausbildung an der King's Academy machen könnte. Die King's Academy ist so eine Art Elite-Privatschule für Mörder. Und in die werden die Sprosse von allen möglichen Verbrecherfamilien geschickt, um da quasi das Handwerk des Mordens zu lernen. Allerdings nicht so Assassins-mäßig, sondern eher so, ja, für den täglichen Hausgebrauch. Und da sind halt dann auch verschiedene andere Jugendliche, so zum Beispiel Saya, die sich im Anfang so ein bisschen um ihn kümmert. Die entstammt zu einer Yakuza Gang aus Japan. Dann sind da noch Chico und seine, ja, nennen wir es mal Freundin Maria, die von der mexikanischen Drogenmafia kommen. Luke, der ist Anführer einer schwarzen Gang, weil sein Vater gestorben ist, aber eigentlich ist er Pazifist und macht das nur seiner Mutter zuliebe. Und dann gibt es auch noch irgendwie so einen rassistischen Dixie-Mob mit so einer, ja, so einer Southern Belle Queen. Und Victor, der ist ein Russe und sagt, also sein Vater wäre der Star-Attentäter von Josef Stalin gewesen. Also eine sehr, ja, ich sag mal, illustre Runde, die aber auch teilweise sehr starke Klassenunterschiede. Also Markus gehört da mit so zwei Punks und einer, ja, so ein Gothic-Mädchen zu den sogenannten Reds, die ja so die unterste Stufe sind. Und dann eben, ja, du hast auf der einen Seite die Japaner, dann die Mexikaner und die Nazis. Und dann gibt es natürlich auch wie in jedem guten Teenager-Drama, auch Liebeleien. Nur das Problem ist, dass wenn hier jemand was mit der Freundin vom anderen anfängt, der natürlich dann dazu neigt, den anderen umzubringen. Es ist wirklich eine coole Geschichte. Das kann man nicht anders sagen. Schauspielermäßig kennt man da keinen von. Also der einzige wirklich Bekannte ist in der Nebenrolle und zwar als Giftlehrer Jürgen. Das ist nämlich Henry Rollins. Ich weiß nicht, inwieweit der heute noch so besonders bekannt ist. Der war früher Sänger bei Black Flag und hat dann auch eine Solokarriere gemacht. Ist also so ein, ja, ziemlich muskulöser Punk. Ja. Und so ein Straight Edge Original und sowas alles. Die Serie war super gut. Ich habe mich super unterhalten gefühlt. Problem ist, es gibt einen ziemlichen Cliffhanger am Ende, aber es gibt keine Fortsetzung. Also von daher bleibt man da ziemlich unbefriedigt zurück.
und wird das wahrscheinlich auch auf alle Zeiten bleiben, es sei denn, man steigt wieder in die Comics ein, die auch tatsächlich vom Produzenten der Serie sind. Und ich weiß eigentlich nicht, warum die nicht fortgesetzt wurde, weil dem Vernehmen nach ist sie bei Netflix, bei Sci-Fi ist sie nicht wirklich gut gelaufen, aber bei Netflix sehr manierlich. Und ja, aber vielleicht irgendwie so eine rechte Geschichte oder so, dass es deswegen keine Fortsetzung gibt. Kann natürlich auch sein, wir haben ja Corona, ne? Da wird also alles Mögliche ja gecancelt. Aber die erste Staffel lohnt sich wirklich anzugucken. Ist eine echt nette Serie.
Ja, sonst würde jemand nur das Problem, wenn man einen Cliffhanger hat, dass man dann
ja
gerne weitergucken möchte.
Gut, sicher. Ja. Das ist wohl richtig.
Und dann nichts weiteres kommt. Ja. Ist dann immer ärgerlich.
Ja,
das ist wohl, ja gut. Ich habe ganz viel altes Zeug gespielt.
Okay.
Fangen wir mal mit dem, was Pong. Nicht ganz so alt ist. Nee, ein bisschen neuer zumindest. Ich habe CSGO gespielt, also Counter-Strike Global Offensive. Das ist noch genauso, wie ich das alte Counter-Strike in Erinnerung habe, weil ich habe das schon seit Ewigkeiten auf meinem Rechner drauf. Aber jetzt hat man letztens mit einem Kollegen, Arbeitskollege, bisschen Langeweile und dann hat man mal geguckt, was man denn online mal so spielen könnte. Und da das inzwischen Global Offensive inzwischen auch Free-to-Play ist, konnte er es dann auch spielen. Und es ist halt immer noch so, wie ich es in Erinnerung habe, nämlich wenn man irgendwas hört, dann sind das Russen, die einen dann hauptsächlich anmeckern, dass man alles wahrscheinlich schlecht macht. Zumindest ich macht da alles schlecht. Und es ist halt so, wenn ich einen Gegner sehe, dann bin ich eigentlich immer schon tot. Also es hat mir jetzt nicht so viel Spaß gemacht. Die anderen, es gibt ja inzwischen halt so andere Varianten mit diesem Wettrüsten, wo man halt irgendwie so ein, im Grunde genommen so ein Team-Deathmatch hat auf so einer relativ kleinen Map. Und jedes Mal, also man muss glaube ich immer zwei Leute umbringen und wenn man zwei Leute umgebracht hat, bekommt man eine neue Waffe und als letztes bekommt man ein Messer und wenn man mit dem Messer jemanden umgebracht hat, dann hat man gewonnen. Das ist noch ganz witzig, das wird dann so relativ casual gespielt, aber wenn man diesen klassischen Spielmodi spielt, in dem man halt irgendwo zwei Bomben oder eine Bombe hinlegen kann und die detonieren lassen muss oder als Counterterrorist irgendwelche Gefangenen befreien muss, dann ja, zumindest spiele ich da halt nicht in einer Liga mit den Leuten, die das spielen. Das hauptsächlich spielen und dann macht es das halt recht frustrierend, weil du bist dann halt, spielst 30 Sekunden, dann siehst du jemanden, dann bist du sofort tot und dann wartest du nochmal eine Minute, bis das Spiel, bis die Runde wieder vorbei ist und danach geht das Gleiche wieder los. Also dadurch, dass ich dann halt nie dazu komme, wirklich groß jemanden, ich glaube, ich habe dem zwei Matches, die ich gebraucht habe, habe ich, glaube ich, fünf Leute umgebracht insgesamt. Und das sind dann, man spielt ja, ich glaube, acht Runden auf der einen Seite, acht Runden auf der anderen Seite, also 16 Runden. Und das zweimal, also wir haben zweimal gespielt auf zwei verschiedenen Maps. Und ich glaube, ich habe in der ganzen Zeit dann fünf Leute vielleicht umgebracht. Und das war dann schon, ja, nicht so zufriedenstellend. Dann nochmal wesentlich älter. Also
eine wesentliche Frage dazu. Bist du schon Amok gelaufen, hast du schon Leute umgebracht?
Ja, nur. Das mache ich doch jeden Tag.
Weil wir alle wissen, das ist die Folge, wenn man Counter-Strike spielt.
Ja? Wenn man Counter-Strike spielt, ja, stimmt schon. Natürlich. Ich laufe die ganze Zeit nur durch die Stadt rum und bringe Leute um. Ich habe ja dafür jetzt auch gut trainiert. Ne? Also es ist ja quasi wirklich ein Training gewesen.
Was natürlich ein bisschen doof im Moment ist, weil halt wenig Leute in der Stadt sind.
Teufel hast, ja. Vor allem jetzt, wo man, glaube ich, in der gesamten Dortmunder Innenstadt, also im gesamten Ring, Maske tragen muss und dann laufen da wahrscheinlich noch weniger Leute rum, weil wer hat schon Lust, Maske zu tragen, wenn man noch nicht mal was einkaufen kann.
Was allerdings gut ist, wenn man wen umbringen muss, muss man dazu mal sagen. Ja. Aber vielleicht man tatsächlich
Maske, genau.
Counter-Strike Go dann einfach bis nach Corona aufheben.
Ne? Aber wie gesagt, ansonsten stimmt es schon, ist ganz gut praktisch gerade. Ne? Man guckt einen keiner blöd an, wenn man mit Maske, Handschuhen zurzeit, Mütze
ja
rumläuft. Ja, hätte ich mir mal besser überlegen sollen. Gut, wesentlich älter, also Counter-Strike war von 2012, zumindest diese Variante, Global Offensive. Wesentlich älter sind die anderen beiden Spiele, die ich noch gespielt habe. Einmal eben auch weiterhin mit dem Arbeitskollegen, der Langeweile hat und hat mich dann überredet, dass ich mit ihm, was er früher halt immer gespielt hat und anscheinend immer noch ab und zu spielt, Dark Age of Camelot. Eines der ersten 3D MMORPGs, also kam glaube ich 2001 in den USA raus und Anfang 2002 dann hier in Deutschland. Man tritt halt einer der drei Reichen bei, entweder Albion, also im Grunde genommen das, die Mythos von England, Hibernia, die irische Mythologie, oder eben Midgard, um die skandinavische Mythologie zu haben. Und dann, was wir jetzt gemacht haben, also er macht, spielt auch eben recht viel von diesem Realm vs. Realm, wo sich die Reiche halt gegenseitig bekloppen. Wir haben jetzt aber mit mir einfach einen neuen Charakter gestartet, haben jetzt die ganze Zeit rumgequestet. Also die Grafik ist halt uralt, aber meiner Meinung nach prinzipiell noch okay. Was aber katastrophal ist, sind die Animationen. Also ich habe gar kein Gefühl, ob ich da jetzt jemanden gerade treffe oder dass man Schaden macht. Es wird dann auch nur eben sehr klein angezeigt. Und die Quests sind natürlich alle sehr, gehe dahin, bringe drei Leute um, bringe fünf Tiere um, bringe fünf Spinnen um, bringe das um. Das sind halt doch recht eintönig. Und was noch eintöniger ist anscheinend, ist die Rüstung. Weil man bekommt halt dann für die Quests, die man erledigt, bekommt man neue Rüstungsgegenstände, ist ja alles okay. Aber ich spiele eine Valkyrie und mein Kollege spielt irgendwie was Schamanmäßiges, auch eine komplett andere Rasse. Und wir sehen komplett identisch aus immer. Also bis auf das, er kleiner ist als ich von der Größe her. Aber die Rüstung sieht halt, also es gibt halt keinen Unterschied zwischen den Rüstungsteilen, die man anzieht. Man läuft die ganze Zeit in dem gleichen braun-grau, also Platte und halt braune Umhang, braune irgendwas rum. Und das macht es halt dann auch jetzt für, vor allem für moderne Spiele natürlich komplett langweilig. Also eines der Motivationssachen ist ja, ich möchte eine coole Rüstung haben. Die Rüstung sieht halt immer okay aus, aber und vor allem sieht sie halt immer gleich aus. Das ist dann auch so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das jetzt in diesem Realm vs. Realm ein bisschen anders ist, wenn man jetzt irgendwelche anderen Quests macht, wo man gegen andere Leute kämpft. Aber jetzt in diesem, was jetzt sagen wir, ich sag mal in Anführungszeichen, Singleplayer-Bereich ist, wo man halt einfach nur gegen die Mobs in der Welt kämpft, da sehen wir uns halt komplett identisch aus. Also er hat komplett andere Fähigkeiten als ich. Ich bin halt so ein bisschen der Nahkämpfer. Er macht, bufft mich und heilt und macht auch sonst noch ein bisschen Schaden. Ich glaube, er macht generell, eigentlich könnte er alleine spielen. Ich bin meistens immer noch da und laufe mit. Aber ja, prinzipiell ist es okay. Also es ist free to play, wer es mal nochmal anspielen möchte. Aber ich wüsste nicht, wenn man jetzt nicht so ein, das früher gespielt hat und jetzt nochmal so nostalgiemäßig da zurück möchte, ist es glaube ich jetzt nicht so, dass man das unbedingt nochmal spielen muss. Wo ich aber Nostalgie für habe, das ist mein letztes Teil, was ich jetzt noch in dem Oldschool Gaming gemacht habe. Ich habe Stronghold 1 gespielt. Da kommt
das ist toll, ja.
Genau, da kommt ja diese Woche mal wieder ein neuer Teil raus, aber also Stronghold Warlords kommt jetzt raus. Keine Ahnung, ob das was taugt, das ist jetzt glaube ich im asiatischen Bereich. Aber eigentlich muss man sagen, bis auf Stronghold 1 und Stronghold Crusader, also der Halbnachfolger, waren die danach alle nicht so gut. Also Stronghold 2 oder Stronghold Legends hatte, glaube ich, noch ein paar Fans. Aber der Rest war dann alle so, man hat immer gehofft, ja, da kommt nochmal ein neues Stronghold. Und es hat leider nie so geklappt. Also was macht man in Stronghold? Es ist halt so ein Mix aus diesem Echtzeitstrategiespielen wie eben Age of Empires und Empire Earth und aus den Aufbauspielen wie Anno oder Siedler zum Beispiel, weil man hat relativ komplexe für so ein Echtzeitstrategiespiel Warenkreisläufe. Also man muss zum Beispiel, wenn man Brot machen möchte, dann muss man eben erst seine Felder bauen, dann muss man eine Mühle bauen und wenn aus einer Mühle das Mehl gemahlen ist, dann kommt es zum Bäcker und der Bäcker bringt es dann ins Vorratslager.
Das erinnert mich total an das erste Siedler. Und wenn du da irgendwo vergessen hast, irgendwie eine Zwischenstation zu installieren, boah, dann warst du derart am Popo, da ging gar nichts.
Ja. Und da, ich fand halt diese Kombination und zusammen mit dem Burgenbauen fand ich immer ganz cool. Auch die Kampagne, also die habe ich jetzt wieder mal durchgespielt. Die spiele ich alle paar Jahre mal durch. Die ist auch ganz nett, also ist halt sehr klischeehaft, weil wir haben halt, man kämpft halt gegen die Ratte am Anfang. Also das Königreich wurde überworfen von Feinden des Königreiches und dein Vater wurde auch mit umgebracht. Und jetzt darfst du ein bisschen mit deinem Vater rächen und du kämpfst dann erst gegen die Ratte, dann kämpfst du gegen die Schlange, dann kämpfst du gegen das Schwein und dann gegen den Wolf, der dann der Hauptantagonist ist. Und die sind halt alle extrem klischeehaft. Aber prinzipiell, es macht halt weiterhin Spaß. Was ein bisschen weniger Spaß macht, sind, wenn du selber die Burgen belagerst. Also deine Burg aufzubauen und zu verteidigen, finde ich ganz lustig. Die Burgen von anderen anzugreifen, ist schon, finde ich, anstrengender. Also zumindest habe ich da jetzt noch nicht so den Kniff heraus. Da muss ich immer auf leicht stellen. Während ich sonst immer auf schwer spiele, muss ich da immer auf leicht stellen, weil sonst, ich habe da keine Chance. Und man hat ja dann hinterher, haben die Öl im Boden und man greift dann halt an. Und dann wird halt das Öl im Boden angezündet und der ganze Boden brennt und dann verbrennen deine gesamten Einheiten. Und ich kriege das irgendwie nicht hin, die so vernünftig zu steuern, dass wenn das dann mal brennt, dass ich dann die Leute, die dann eigentlich noch nicht brennen, dass die dann nicht mitten ins Feuer laufen, sondern die KI ist halt dumm. Und nicht nur die KI des Gegners, sondern auch deine KI. Und ja, das ist dann immer so ein bisschen ärgerlich, weil man die dann nicht vernünftig gesteuert bekommt, finde ich. Naja, aber ansonsten hat mir wieder Spaß gemacht, das nochmal durchzuspielen, so ein bisschen Nostalgie zu schwenken. Die Grafik ist okay, ist halt 2D, von daher hält sich das meiner Meinung nach besser als die ersten 3D-Strategiespiele, die dann ja schon wirklich, also ein Empire Earth ist zwar auch wahrscheinlich noch ganz nett, aber sieht halt auch schon ziemlich hässlich aus. Und auch das Stronghold 2 war, glaube ich, dann auch das erste, was sie dann auch als 3D Strategiespiel rausgebracht haben und das sieht, glaube ich, auch nicht mehr so gut aus, während halt diese schönen 2D-Sachen, 2D-Grafik schon noch halbwegs gut gealtert ist, sagen wir es mal so. Ja, aber das war jetzt mein Abschlag an Sachen, die eigentlich schon viel zu alt sind, aber ich dann trotzdem dann mal gespielt habe.
Ich fand es immer ganz witzig, wenn dann immer diese Keulenträger
an die ganzen Mauern
eingeschlagen haben. Wie doof, an den Wänden der Burg rumkloppen.
Ja, aber es war sogar noch, also die Keulenträger, die haben da wirklich ja noch recht gut hinterher Schaden gemacht. Ne? Also wenn du jetzt einfach nur mit den Pikenleuten dann ankamst, dann zumindest gegen so Steindinger haben die dann halt nichts gebracht.
Ja, aber auch die Keulendinger gegen eine Burgmauer ist natürlich auch komplett
bescheuert. Ja, nicht, ja, ist nicht realistisch, aber es hat gerade im Spiel funktioniert.
Okay. Genau.
Halbwegs. Ja.
Das ist alles eine Frage des persönlichen Einsatzes. Ne?
Okay, ja, einfach, ja, wenn mit deinem Morgenstern dann da ein paar Mal gegenhaust.
Ja, also ja, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ne? Ja, das ist einfach nur eine Frage von Zeit. Und dass derjenige echt nichts Besseres zu tun hat. Aber meine Güte. Ja, aber wie gesagt, ich habe nur das allererste Stronghold gespielt.
Und ja, das habe ich auch nur das erste.
Ich bin ja nicht so der Echtzeitstratege.
Ja, Echtzeit, es geht. Manche machen Spaß. Aber das passt ja ganz gut, denn ich habe tatsächlich auch ein rundenbasiertes Strategiespiel gespielt. Ich habe mal mein, wie heißt es?
Aber ein bisschen hier? Was Aktuelleres zumindest.
Ja, ja, in der Tat, es ist deutlich aktueller. Ich habe tatsächlich bei Steam meine Pile of Shame mal ein wenig durchforstet, nachdem ihr mich ja indirekt beim letzten Mal dazu animiert hattet. Und habe dabei ein Spiel gefunden, das ich schon mal angefangen und vielleicht sogar durchgespielt hatte. Das ist mir tatsächlich erst aufgefallen, als ich es gespielt hatte. Und zwar handelt es sich um XCOM 2.
Das muss ich auch noch spielen. Ja, es liegt auch noch auf meinem Pile of Shame. Ich hatte es sogar in die Hand genommen und es ist nicht mehr in meinem Schrank, sondern es liegt jetzt inzwischen sogar neben meinem PC.
Ah, okay.
Aber dann habe ich festgestellt, meine Festplatte ist doch recht voll und ich wusste gerade in dem Moment nicht, was ich löschen sollte und deswegen...
Also XCOM ist tatsächlich sehr, sehr platzintensiv, also das hat mich auch so ein bisschen...
Ja, ich glaube 40 GB oder so.
Ja,
ne?
Also wenn man nur eine 300er Platte hat, ist das schon echt viel. Und ich habe es gespielt, ich habe es genossen, ich habe es wirklich genossen. Also zum einen bin ich tatsächlich ein XCOM-Fan der ersten Stunde. Ich kenne es noch aus der Zeit, als es auf 4 Disketten gespielt werden musste und UFO hieß und man noch irgendwie einen Cheat brauchte, weil man sonst ständig von irgendwelchen dusseligen Mutonen umgebracht wurde, die einfach nur die verdammte Hölle waren. Und mittlerweile ist das ja auch grafisch sehr schön aufgearbeitet. Es ist ja ein rundenbasiertes Strategiespiel, sprich, ich setze meine ganzen Leute von A nach B nach C nach D und dann sage ich Runde starten, dann starte die Runde, alle ballern wie wild durch die Gegend, manchmal zeitgleich, manchmal versetzt und danach gucken wir mal, was passiert ist und danach bewege ich die halt wieder irgendwo anders hin. Bei XCOM 2 geht es handlungstechnisch nahezu lückenlos an die vorhergehende Version aus dem Jahre 2012 weiter, XCOM Enemy Unknown. Bei XCOM Enemy Unknown ging es ja darum.
Aber ich habe die Aliens doch besiegt.
Genau, die Aliens zu besiegen und bei XCOM 2 kommt dann raus, zu früh gefreut. Die Aliens haben die Regierung unterwandert und somit dachtest du die ganze Zeit, du hättest die besiegt. Aber in Wirklichkeit haben die ja nur so getan. Und siehe da, die werden von sogenannten Advent-Truppen irgendwie in einer Art Kontrollinstanz behandelt und letztendlich deckst du so peu à peu eine riesige Verschwörung der Aliens auf, in denen es eben darum geht, dass du tatsächlich die Menschheit retten musst, weil sie peu à peu entführt, DNA-technisch enkodiert und mit anderen Wesen wieder rekodiert wird, um eben das Überleben der Alien-Spezies zu sichern. Ja, so viel vorweg. Ich habe es nicht geschafft, dieses Spiel im normalen Schwierigkeitsmodus durchzuspielen.
Man spielt das doch auch in diesem, wie heißt dieser Modus nochmal?
Iron Man.
Iron Man ist auch geil. Noch nichts mal, nix ja. Nochmal neu laden kann. Das Iron wäre Man auch nie was für mich.
Ohne Zwischenspeichern, ja. Never ever. Also ich habe es auch auf Iron Man tatsächlich versucht, hat dann aber, das ist der Punkt, der mich als einzigen Kritikpunkt in diesem Spiel herausfordert, es ist ein bisschen verbuggt bei mir. Also ich kam tatsächlich in einer Quest dahin. Dirk hatte ja vorhin so schön angesprochen, ja, haha, und dann musst du den missionieren, indem du da hinlatschst und dann den mitnimmst, begleitest, damit er da nicht irgendwie umkommt. Ich kam an den Zielpunkt und dort war kein Icon. Also ich hatte keine Möglichkeit, da irgendwie mit irgendeinem Gegenstand zu interagieren. Und das auf Iron Man, also auf nicht rückkehrbar. Und das heißt, mein ganzer Spielstand bis zu diesem Status Quo war für die Tonne. Denn ich konnte ja nicht nochmal die Mission neu starten. Und auch den Versuch, die Zielperson einfach mal durch einen gezielten Einsatz einer Handgranate inklusive dem Hinweis, haha, sie treffen eigene Truppen, umzubringen, brachte nicht ein Abbrechen der Mission mit sich, sondern führte einfach dazu, dass der mit einem Lebensbalken überlebt hat. Und ich hatte halt nicht genug Handgranaten, also steckte ich da fest. Und ja, was soll ich sagen, das war sehr frustrierend. Woraufhin ich dann nochmal angefangen habe und dann ganz klassisch mit einer etwas weniger hohen Schwierigkeitsstufe weitergespielt habe. Man kann bei XCOM einmal die Truppen ausrüsten. Ich empfehle jedem, der es spielt, erstmal ordentlich in die Forschung zu ballern, dass man da vernünftiges Equipment kriegt. Das sorgt auch dafür, dass eure Soldaten nicht jede Runde draufgehen. Ich habe es auf normaler Schwierigkeitsstufe gespielt. Von 5 Soldaten, die ich rausgeschickt habe, kehrten 4 zurück. 3 davon waren verwundet und der 5. war tot. Es war also sehr frustrierend, sehr, sehr frustrierend. Und erst im Nachhinein, wenn ich dann endlich mal Plasmagewehre hatte und eine anständige Rüstung, der dann auch mal so einen Treffer überlebt, dann machte das auch alles viel mehr Sinn. Ich habe 2 Add-ons installiert gehabt. Bei dem einen geht es darum, dass die sogenannte Spark-Edition eingeführt wird. Sparks sind Kampfroboter, die man steuern kann, die auch halbautonom interagieren. Der Vorteil bei Sparks ist, sie halten relativ viel aus. Der Nachteil ist, sie schießen extrem schlecht und sie sind sehr anfällig für Waffen, die eben gegen Technik gehen. Das ist ja bei einem technischen Gerät ganz normal. Außerdem, das ist ein Standard, der eingeführt wird, tatsächlich ist die sogenannte Psi-Kammer, wo die Soldaten peu à peu Gedankenkontrolle und ähnlichen geilen Scheiß lernen. Also ich hatte wirklich Spaß damit. Ich hatte sehr viel Freude, dieses Spiel nochmal durchzuspielen. Ich habe es geschafft in ungefähr 50 Stunden. Das ist wohl auch eine ganz normale Zeit. Ich habe mir diverse Foreneinträge durchgelesen, was man tun soll, um zu überleben. Letztendlich stand überall das Ähnliche drin. Entwickelt diese 3 Sachen, versucht möglichst schnell ein Magnetgewehr zu kriegen. Geht auf Abstand, also sprich umzingelt euren Gegner, sonst schafft ihr das am Anfang nicht. Und versucht nach Möglichkeit auch möglichst lange nicht entdeckt zu werden, wenn ihr bei einer Landung seid. Ich fand es schön, es ist eine ganz klare Kaufempfehlung. Vor allem, da hat mich Dominik heute drauf gebracht, gibt es seit April 2020 eine weitere Erweiterung, in der eben quasi die nächste Generation von Truppen vor Ort ist, die aus einem Hybrid besteht, der aus Menschen und Aliens sich zusammensetzt. Ja, mal gucken, ich bin gespannt.
Ja, was mich ein bisschen immer damals bei den Reviews halt abgeschreckt hat, war noch, dass es bei mehr Missionen als im ersten Teil auch so Zeitdruck geben soll. Also ja, dass du nur definitiv, eine bestimmte Anzahl an Runden oder sowas Zeit
genau,
hast.
Ja.
Und das war halt nie mein, also ich bin ja immer bei XCOM 1, wenn es irgendwie möglich war, so 2 Zentimeter vor, alle gucken, dass ich jeden Winkel der Karte im Grunde genommen immer abdecke und dann wieder 2 Zentimeter vor, 2 Zentimeter vor, 2 Zentimeter vor. So dass ich jeden immer doppelt decke im Grunde genommen, nee. Dass mich jetzt keiner überrascht und ich weiß nicht, war das jetzt stressig, diese Mission, wo man halt Zeitdruck hat?
Also das Nervige ist tatsächlich, ich habe mich oft nicht zurechtgefunden. Also es ist tatsächlich ein Ingame-Problem meines Erachtens nach, dass du keine Minimap hast. Du weißt einfach nicht, wo verdammt nochmal auf der Karte bist du gestartet. Links oben, rechts unten, keine Ahnung. Und wo verflucht nochmal musst du hin? Also das hatten die schon damals bei Command & Conquer, dass du einfach eine Minimap hattest und dann immer wusstest, wo du hinlaufen musst. Das hast du bei XCOM nicht. Und wenn du eben nicht schnell genug das Ziel findest oder nicht schnell genug voranrückst, kann es eben passieren, dass es dann heißt, la la la, evakuieren sie alle bis dann und dann. Das ist mir tatsächlich auch bei einer Ironman-Mission passiert, dass ich zwei meiner Soldaten verloren habe, weil sie es einfach nicht geschafft haben, rechtzeitig auf diesen Evakuierungspunkt zu laufen. Jetzt ist XCOM 2 da nicht so gemein, man kann die auch später wieder zurück retten. Ja, was soll ich sagen, ne? Ist halt ein Spiel.
Und wer ist als erst gestorben, ich oder Dirk? Also man benennt doch seinen.
Du kannst sie umbenennen. Ja, ich habe tatsächlich drin gehabt. Also es gab einen glorreichen, heroischen Angriff von Dirk. Ich muss gestehen, dass du tatsächlich einmal wahnsinnig geworden bist, Dominik, als du von einem Psi-Angriff übernommen wurdest und dann wahllos rumgeballert hast. Aber du hast Dirk nicht umgebracht. Dirk hatte übrigens meistens das schwere Geschütz am Start.
Er hatte mich dann umgebracht?
Nee, diesmal nicht. Also Dirk rannte mit einer dicken, fetten Wumme und einem Granatwerfer durch die Gegend. Das war auch so ein Nachteil, wenn du viele schwere Waffen einsetzt, zertrümmerst du sehr viel von den Gegnern. Dann kannst du weniger looten.
Ja, aber sie sind dann tot.
Sie sind dann tot, ja. Da warst du ziemlich ergiebig. Also
Matsch.
Der Dritte war relativ erfolgreich, ja. Ich muss gestehen, ich nummeriere die immer durch, wenn sie gestorben sind. Dann weiß ich, welcher Truppentyp was kann. Dirk der Dritte mit dem Granatwerfer war sehr erfolgreich. Wir möchten jetzt nicht über das Schicksal von Dirk dem Ersten und Dirk dem Zweiten sprechen.
Ich muss ja tatsächlich. Ich habe aber auch XCOM 2 nicht gespielt. Ich habe nur XCOM, also ist von 2012. Dieses Enemy Unknown und dann gab es ja, glaube ich, noch zwei Enemy Within und das dritte, also als Expansion war, das war das, was auf dem Mond spielte, glaube ich.
Ist das nicht War of the Chosen?
Nee, das ist ja zu XCOM 2, oder?
Ja,
aber ich bin
das
mir nicht sicher.
Tatsächlich auch, aber habe ich auch noch nicht gespielt. Vielleicht kann ich euch dann nächstes Mal mehr dazu sagen.
Aber jedenfalls, ich meine, es gibt auch, gab es nicht auch Aftermath oder irgendwie sowas? Kann aber sein. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Also ich habe da zwei von gespielt. Eins war auf jeden Fall auf dem Mond. Und ja, ich fand immer doof bei XCOM, wenn es jetzt nicht unbedingt mit dem Cheat-Code spieltest. Erstmal, das Doofe war immer die Finanzierung, die du immer von der Weltregierung bzw. von der UNO hast. Und wenn dann immer wieder, ja, wir haben zwei UFOs. Eins ist in Afrika und eins ist in Südamerika. Und du kannst halt nur eins... Egal wie viele Schiffe du hast, du kannst halt nur eins abfangen.
Ja, das stimmt, ja.
Und der andere sagt dann eben, oh nein, jetzt kündigen wir. Und wenn du dann zwei hast, die auf, wir steigen eigentlich gleich aus und dann kommen genau in diesen zwei Orten dann irgendwelche UFO-Landungen, dann kannst du wieder sagen, ja, es gibt beim nächsten Mal wieder kein Geld mehr. Und wenn du dich da einmal irgendwie verbaut hattest, dann warst du sowieso am Arsch. Und deswegen, also, ich fand also diesen Bau und Entwicklungs- und hast du nicht gesehen, das fand ich eigentlich irgendwie immer ziemlich kacke. Aber das Rundenbasierte, das fand ich immer ganz gut.
Also der Bau- und Entwicklungsteil ist relativ minimiert. Du musst natürlich deine eigene fliegende Basis im zweiten Teil auf Stand halten und kannst dich natürlich entscheiden, möchtest du vier Geschütze zur Abwehr, möchtest du zwei Geschütze zur Abwehr.
Ich bin ja, gut, ganz das ehrlich, war bei mir,
ich habe die Dinger nie gebraucht.
Fliegenden Dinge. Aber ich fand es immer schön, gerade wenn du dann irgendwie so Kettenschwerter oder sowas hattest, da konntest du dann immer, wenn du damit zuschlugst, macht es immer so ein sympathisches und sehr befriedigendes Swatch.
Ja, das gibt's immer noch, ja.
Na gut.
Ich musste dann doch eher Gears Tactics spielen, ich glaube, da ist der Basenbau noch weniger.
Ja, das stimmt.
Gears auf voll oder
auch. Das Spiel ist auch schön.
Na gut. So. Jetzt kommen wir mal, genau, kommen wir jetzt mal zu unserem richtigen Thema, und zwar die Solo-Spiele. Wann spielt man Solo?
Tja, wenn alle anderen auch im Lockdown sitzen, ja.
Wenn sonst nichts gibt.
Solo geht immer.
Also, ich hatte bisher, ich gebe zu, ich bin auch kein großer Solo-Spieler. Also bei mir war einmal tatsächlich die Sache, hatte ich auch was zugeschrieben bei uns in unserem Blog. Und zwar, als ich im Krankenhaus war, ja, wo man keinen vernünftigen PC, ich hatte da ja noch niemals eine vernünftige WLAN-Anbindung. Und dann kann man schon mal auf den Gedanken kommen, oh ja, ich hatte mir da auch ein paar Sachen mitgenommen,
spielt sie mal solo. Wobei ich auch bei vielen Sachen sage, ah ja, das kann ich dann auch als App spielen, wenn ich sie dann als App habe. Jetzt bei Corona, also ich gebe zu, ich habe schon mal was solo gespielt, allerdings immer eher, um Spiele auszuprobieren.
Ja, und das ist bei mir auch meistens der Hauptgrund, weswegen ich solo spiele.
Und sich so ein bisschen halt die Regeln drauf zu schaufeln. Ansonsten, ja, tue ich es auch nicht so oft. Was auch noch so eine Gelegenheit ist, wo ich solo spiele hin und wieder, das ist Weihnachten. Wenn ich bei Mami bin und Mutter dann unbedingt irgendwelche schönen Filme im Fernsehen gucken will. Und ich sag mal, schöne Filme. 100. Mal
Sissi gucken.
Ja, das ging genau bei so, was weiß ich, Rosamunde Pilcher.
Oder ja, das Traumschiff.
Irgendwie so.
Surprise.
Surprise auch, ja.
Aber jedenfalls nichts, wo geschossen wird. Und dann sage ich mir, okay, dann spiele ich halt doch mal irgendwie ein Ründchen Arkham Noir oder irgendwas, was ich da gerade dabei habe in Solo. Ja, früher, als ich noch studiert habe, da habe ich tatsächlich dann auch mal irgendwie so, da haben wir viel so Passionsen gespielt. Also da habe ich tatsächlich auch öfters mal Passionsen gelegt, also quasi das, was man bei Windows hat als
Solitär,
genau. Das dann quasi mit einem ganz normalen Kartendeck, also einem Skatdeck oder so. Und ansonsten, ja. Aber, wie gesagt, die Gelegenheiten gibt es. Ja, wie sieht's bei euch aus?
Solo-Spiele. Also ich spiele primär PC-Spiele als Solo-Spiele, weil ich halt sage, ja, da kommt das eher so ein bisschen mit. Ansonsten eher nicht so solo. Ja, das spiele ich noch. Ich habe tatsächlich das ein oder andere Solospiel mal gehabt. Und zwar gibt es eine Solospielvariante von Die Siedler von Catan. Das ist aber eher nicht so super, sage ich jetzt mal höflich. Ja, ne?
Ja.
Ich habe nicht viele Solospiele. Also ich spiele generell nicht so oft allein.
Du hast so viele Freunde, ne?
Da, ja, im Moment ist das zwar
gar nicht.
Alles sehr, sehr schwierig, aber
ja, ich tendenziell auch, wenn ich Solo spiele, dann eben eher ganz normal am PC oder wenn es Brettspiele sind, dann in App-Form meistens eher. Was ich eben mal auf Empfehlung von Dirk gespielt habe, was mir aber ja nicht so gefallen hat, war das Arkham Noir.
Ja, wo du halt das vollkommen falsch dann liegst.
Ja, da habe ich. Also ich finde das Art-Design fand ich gut, aber ansonsten so spielerisch hat es mich jetzt nicht überzeugt und es hat dann doch ziemlich viel Platz eingenommen. Dann, was ich zweimal gespielt habe, alleine war Mythos Tales. Das finde ich ganz nett. Ist halt generell, also ich glaube, prinzipiell würden sich diese ganzen Spiele, wo man einfach so ein Rätsel löst und man sowieso eine Gruppe spielt, eignen sich prinzipiell ganz gut zum alleine spielen, wobei natürlich dann immer so ein bisschen die Person fehlt, mit der man sich so ein bisschen austauschen kann. Also, weil man spielt ja meistens bei Detective, spielt es ja eigentlich eine Gruppe und man fällt im Grunde genommen hinterher gemeinsam Entscheidungen. Ja, es gibt da meistens immer irgendjemanden, der gerade dran ist, der dann die Hauptentscheidung fällt. Aber eigentlich geht man ja als Truppe vor und deswegen finde ich, eignen sich so auch.
Ich habe, bevor du jetzt auf die einzelnen Spiele eingehst,
Achso.
Die wollte ich gleich. Ich habe mal so vier Gruppen gebildet.
Vier Gruppen, okay.
Und das eine sind wirklich reine Solospiele. Also Spiele, für die es überhaupt gar keinen Mehrspieler-Modus gibt.
Ja, da habe ich Onirim mal auch noch gespielt.
Ja, also Onirim habe ich auch gespielt, allerdings tatsächlich nur als App. Ich habe also Onirim, glaube ich, auch gar nicht als Hardcopy.
Ja.
Dann habe ich noch Arkham Noir. Und zwar die Seasons 1 und 2. Ganz hervorragendes Spiel. Es ist.
Dann habe ich ja nur eins und zwar reicht mir. Ich glaube, ich bleibe auch bei eins.
Es ist halt Passions, ne? Also, man muss das wissen. Es ist Passions mit cooler Grafik.
Ja, aber genau da ist dann halt auch bei mir immer die Überlegung, möchte ich sowas? Also ich glaube, eine Art, ich sag jetzt mal, Hardcopy-Variante eines digital vorhandenen Spiels nutze ich einfach nicht als Spiel für eine Person. Ich habe da einfach wenig bis keine Freude dran.
Also, da gebe ich dir teilweise recht. Also, ich habe auch viele Spiele, die, wo ich sagen würde, die habe ich digital. Und dann muss ich sie halt nicht extra raussuchen und aufbauen. Und wenn ich Arkham Noir als App hätte, würde ich möglicherweise auch gar nicht Arkham Noir als Kartenspiel spielen. Wobei ich sage, Arkham Noir ist so eine Sache, das ist eben Weihnachten bei Mutti, da kann man Arkham Noir halt gut spielen, weil es eben nur Patience ist, aber also ich da am Wohnzimmertisch ganz gut Platz habe. Ja, also von daher. Ich habe allerdings bei der Vorbereitung das Thema noch tatsächlich noch so ein paar Sachen entdeckt, die ich eigentlich ganz interessant finde. Das eine ist zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das Spiel gespielt habt, Hostage Negotiator oder auch
Nee,
der
das war aber offen. Also,
Unterhändler.
ja, das war, hatte ich mir mal überlegt. Also, ich habe es zwei, dreimal beim Tellurien gesehen und stand da so ein bisschen vor. Dachte ich so, wenn das jetzt wieder so nur Passions legen ist, dann.
Nee, das könnte dir tatsächlich gefallen. Also ich hatte,
Okay.
das ist bei Prosted Games erschienen als der Unterhändler. Und ich hatte mir das mal auf dem Tabletop-Simulator angeguckt. Und es ist tatsächlich ein richtiges Spiel. Also, ne, es ist so ein bisschen Deckbau, allerdings auch mit Würfeln dabei. Also, du musst halt auf Erfolge würfeln, kannst aber dann eben auch durch deine Karten, die du spielst, eben versuchen, ja, die Würfelmechanik so ein bisschen zu verbessern. Und ja, es ist sogar einigermaßen thematisch. Also, ne, man kann dann irgendwie, versucht dann irgendwie die Geiselnehmer da in irgendeiner Weise zu beruhigen und vielleicht dazu zu bringen, die ein oder andere Geisel rauszulassen. Und du hast halt eben gewonnen, wenn ja, du möglichst viele Geiseln befreit hast und idealerweise den Tönnies, der sie in Geiselhaft genommen hat, dann eben auch eingeknastet hast. Und
Also nicht umgebracht. Also gibt es die Möglichkeit, den umzubringen?
ich meine ja.
Okay.
Ich glaube, du hast auch irgendwie so Scharfschützen und irgendwie sowas. Aber das weiß ich nicht. Da bin ich da, das so häufig habe ich das Spiel dann auch noch nicht gespielt. Was mich bei dem Spiel ein bisschen nervt, dafür, dass es ein Solo-Spiel ist, werden da irgendwie 30 € aufgerufen oder 29. Und das finde ich für ein Solo-Spiel dann ein bisschen teuer. Ja. Dann habe ich noch gespielt, auch über Tabletop-Simulator. Under Falling Skies, was relativ neu ist, glaube ich, letztes Jahr erst rausgekommen, gibt es aber wohl schon länger als Print and Play. Und Heidelberg hat das also auch auf Deutsch als Print and Play zum Runterladen, gibt es aber auch als Brettspiel bzw. Hardcopy dann eben von CGE. Kostet dann auch wieder 30 € und das ist halt so ein Würfelplacement. Also eine Mischung aus Würfelplacement und Invader. Also du hast halt so ein Mutterschiff oben und dann hast du so eine ganze Reihe mit Bahnen, wo eben die Tochterschiffe runterkommen und die dürfen natürlich nicht nach unten kommen, wissen wir alle von Invader. Und ja, du versuchst eben deine Basis aufzubauen und da irgendwie bessere Waffen zu kriegen und zwischendurch dann aber natürlich immer zu haushalten, indem du dann eben irgendwelche Abfangjäger hochschickst, wenn irgendwelche Schiffe auf irgendwelchen Explosionsfeldern stehen, wo man die dann abschießen kann. Und das Ganze machst du, indem du eben Würfel platzierst. Allerdings das Problem beim Würfel platzieren ist immer, wenn du einen Würfel auf einer Reihe platzierst, dann kommen die eben auf dieser Reihe auch entsprechend der Würfelzahl runter. Also ne, so eine 6, wenn du die dann irgendwo platzierst, dann kommt wenn auf der Bahn dann quasi ein Alien-Raumschiff ist, dann kommt der halt auch 6 runter. Aber wie gesagt, das kann man durchaus machen. Ich bin kein großer Freund von Print and Play. Deswegen war ich auch froh, auch das habe ich auf dem Tabletop-Simulator gefunden. Weil Ich bin halt eigentlich nicht so der ganz große Bastler. Also ich bin schon ein großer
Maler.
Ja, Maler. Ich bin auch tatsächlich eigentlich ein großer Bastler, aber ich habe halt wenig Bock zum Basteln. Da habe ich also zumindest nicht irgendwie so ausdrucken und ausschneiden und ja, ich finde das dann auch immer ein bisschen doof. Dann packst du das in irgendwelche Kartenhüllen oder so. Das ist schon immer alles immer so ein bisschen mehr. Ja. Aber ein Spiel, was ich auch gefunden habe, leider nicht auf Tabletop Simulator, aber ich habe es mir auch als Print and Play runtergeladen. Das ist ein Spiel namens Die Draugr, wird es, glaube ich, ausgesprochen. Oder Draugr, oder irgendwie ist es, glaube ich, dänisch.
Also so wie bei Skyrim, die Dinger?
Ja, genau. Um die geht es. Und zwar ist das, hast du so ein Dorf. Und das Dorf wird halt aus Karten zusammengelegt mit einzelnen Dorfbewohnern und Orten in dem Dorf. Und außen hast du eben 6 von diesen. Ja, es ist so eine Art Vampir, so eine Art nordischer Vampir. Und die musst du halt besiegen, wenn du 4 besiegt hast. Es wird auch gewürfelt und es ist auch sehr, sehr hübsches Material und ganz tolle Grafik. Also so ein bisschen, ja, ich sag mal so 19. Jahrhundert, Anfang 19. Jahrhundert Kupferstiche. Also das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Also das würde ich auch dir, Dominik, empfehlen. Also wenn du sagst, also Arkham Noir finde ich zwar die Grafik geil, aber das Spiel ist mir ein bisschen dünn, dann würde ich tatsächlich mal Die Draugr, geschrieben Draugr, als Print and Play. Ist aber, glaube ich, tatsächlich nur als Print and Play. Ich habe es also auch nirgendwo gesehen, dass man es in irgendeiner Weise käuflich erwerben könnte. Ich weiß nicht, habt ihr noch reine Solo-Spiele, abgesehen davon?
Nee. Also ich habe eher Spiele, die unter anderem in Solo-Variante gespielt werden können. Zum Beispiel.
Also ihr hattet bei reinen Solo-Spielen ist mir immer nur noch hier von Friedmann Fries Freitag eingefallen, aber das habe ich halt auch selber nie gespielt.
Nee, das habe ich auch nie gespielt. Das hatte ich hier zwar auch irgendwie drin. Achso, und eins habe ich noch. Das Doctor Who Solitaire Story Game. In der Second Edition. Ist auch Print and Play. Allerdings muss ich sagen, ich glaube, es ist sehr, sehr gut. Aber ich würde fast eher sagen, das ist Rollenspiel, was man mit sich selber spielt. Also ein Wust von Tabellen und Sachen, wo man würfelt und zusammenbaut und so. Extrem komplex und es ist alles drin, was man so für Doctor Who braucht, zumindest die Neuauflage Doctor Who, also ab dem 9. Doktor. Und also mit allen möglichen Doctor Who-Rassen, Daleks, Cybermen, hier den Weeping Angels und was weiß ich nicht. Und man kann alle möglichen Companions dazu kriegen. Es gibt da irgendwelche Story-Arcs und so. Das macht alles schon sehr, sehr geilen Eindruck. Aber es ist höllenkompliziert. Aber wer wirklich ein großer Doctor Who-Fan ist, dem kann ich das nur empfehlen, sich das zumindest mal anzugucken und es vielleicht mal auszuprobieren, weil das ist schon, ja, das ist echt Doctor Who die Serie, ne? Also kann man da spielen dann halt. Aber ja, es ist halt irgendwie nicht kartengesteuert oder so, sondern es ist tatsächlich wirklich wie ein Rollenspiel, also wie ein Pen-and-Paper-Rollenspiel. Ja gut, dann hatte ich noch so als Idee, als ich das Thema aufoktroyiert habe, die ganzen Detektivspiele oder zumindest ein großer Teil der Detektivspiele sind meines Erachtens auch eher Solospiele, bei denen es ganz schön ist, wenn man mehrere dabei hat.
Zumindest eben zu 2 bis 3 Leute. Also ich finde eben, ja, diese Detektivspiele, die leiden schon, finde ich, hinterher dann darunter, weil man ja im Grunde wirklich nur eine Gruppe oder einen Detektiv zusammenspielt, wenn es dann zu viele sind. Aber ich finde häufig eben diese zweimal drüber nachzudenken, zu überlegen, ja, was wäre jetzt das Sinnvollste, wen sollten wir fragen, was wäre jetzt der Hinweis, den man jetzt am nächsten folgen sollte, finde ich schon ganz schön. Aber ich kann mir das auch prinzipiell ganz gut zu zweit vorstellen. Und wie gesagt, das Spiel, was ich hauptsächlich eben alleine gespielt habe, war eben Missos Tales. Das habe ich davon habe ich zwei Szenarien alleine gespielt.
Also ich habe Missos Tales alleine durchgespielt, also auch als ich im Krankenhaus war. Und ja, es ist schon sehr gut. Aber wenn man sich viel mit Lovecraft beschäftigt oder sich Lovecraft einigermaßen auskennt, sind viele Sachen halt nicht so überraschend. Na? Also
das heißt, ich könnte noch ein bisschen überrascht werden,
aber ja,
als Alter.
Also du wärst noch überrascht, wenn du irgendwann irgendetwas siehst, nachdem du Tickelili gehört hast. Jeder, der sich mit Lovecraft auskennt und weiß, oh, Tickelili, geh's mal besser nicht hin. Ich will das jetzt aber auch nicht
spoilern. Und ich würde dann sofort dann hingehen.
Du würdest ja hingehen, ach guck mal, das hört sich doch niedlich an.
Das hört sich doch nett an.
Und ich sage mal so, in 90% der Fälle wirst du danach irgendwie, ja, totgeschleimt werden. Und dann ja, hatte ich
dann das Ähnliches natürlich ist Sherlock Holmes.
Ja.
Das halt, wird halt fast genauso funktionieren.
Habe ich auch, aber auch
da
durch. Mittlerweile, wobei das ist schon so lange her, dass ich das durch habe, dass ich mal wieder neu anfangen könnte. Ich habe ja noch das alte Sherlock Holmes Kriminalkabinett und ist aber, glaube ich, mittlerweile auch in der Neuauflage mit der Übersetzung des englischen Titels Sherlock Holmes beratender Detektiv, glaube ich, raus.
Ja, ich habe noch die englische Variante, also
Zeitung
Detective.
Das alte oder das neue?
Also ich glaube als Neuauflage, also nicht aus den 80er Jahren.
Ah, okay.
Nicht die.
Na gut.
Sondern irgendwas, was jetzt in den letzten 10 Jahren, 5 Jahren vielleicht.
Ja, das kann sein. Das ist,
rauskam.
Glaube ich, ungefähr.
Ich glaube, vor 2 Jahren, 1, 2 Jahren kam es jetzt auf Deutsch raus.
Ja, und das ist, glaube ich, auf Englisch ungefähr mit Mythos Tales zusammen rausgekommen. Die zweite Auflage von Sherlock Holmes. Ja, und dann habe ich noch Detective Modern Crime Board Game. Wobei ich da sage, es ist im Wesentlichen ja auch nur Sherlock Holmes beziehungsweise Mythos Tales, aber eben anders aufgeteilt, nämlich teilweise eben in dieser Antares-Datenbank oder eben auf den Karten. Ich finde ja so ein bisschen lästig, dass man hat Detective ja noch mehr als bei Mythos Tales oder bei Sherlock Holmes eben versucht, dem Ganzen so Brettspielmechaniken zu geben. Ne?
Ja, aber das ist immer das, was ich daran so schwierig finde. Also eigentlich sage ich immer, eine schöne oder ein gutes Spiel beziehungsweise irgendwas, was schon per se läuft, das muss doch dann nicht noch immer künstlich in die Länge gezogen und ja, wie soll ich sagen?
Ich glaube, das war auch lediglich Verkaufsargument.
Okay.
Weil es gibt halt eben die Leute, ne, die sagen, ja. Oh, wenn das aber keine Mechanik hat, sondern einfach nur ein Buch ist, weil, machen wir uns nichts vor, sowohl Sherlock Holmes Kriminalkabinett oder beratender Detektiv als auch Mythos Tales sind im Wesentlichen Bücher.
Ja, das stimmt, ja.
Das sind Abenteuerspielbücher, die, wo man auch noch irgendwie, ja, man hat eben noch so, man kann also nicht, da steht eben nicht direkt, springe zu Punkt so und so, sondern du guckst dann in einem Adressbuch nach und du hast zum Beispiel auch einige Rätsel, wenn da zum Beispiel M.L. und du weißt, der muss ungefähr da und da sein, naja, dann guckst halt, welche Leute sind da mit M.L., wo kannst du da hin?
Und welche wohnen vielleicht in der Nähe oder sonstige Sachen noch?
Genau.
Ja, klar.
Aber wie gesagt, das ist auch mit dem Zeiteffekt, ist zwar auch bei Sherlock Holmes und auch bei Mythos Tales mit drin, aber man kann es geflissen.
Ja, vor allem bei Sherlock Holmes, das so, dass der dich dann immer so, ich habe das nach 3 Locations gemanagt. Wie viel hast du gebraucht? Ich war nach 15 und ich habe immer noch nicht die Hälfte rausgefühlt.
Ja gut, das ist halt eben, Sherlock Holmes ist halt so ein bisschen smuggy. Das ist halt so.
Quasi Beweise hast du dann aber nur nicht. Du hast jetzt quasi dann alles schlussfolgern können. Weil mit 3 Locations dann alles wasserdicht fest zu haben, glaube ich, ist da meistens doch nicht möglich gewesen.
Ja. Aber Detective, ganz witzig, finde ich es, dass du da einige Sachen sehr lebensnah auf den Karten hast. Wenn es zum Beispiel, du weißt ja immer nie, wie viel Zeit brauche ich dafür. Und dann denkst du dir, ach komm, fahr mal eben bei Gericht und hol mal eben eine Akte ab oder so. Und dann steht auf der Ding, ist, ja, ja, bei Gericht, 4 Stunden.
4 Stunden war in der
und man sagt, Ecke. Ach, die Leute wissen, wie man bei Gericht arbeitet. Ja, also ja. Durchaus
der war gerade Mittagspause, der für das Archiv zuständig ist, der war gerade in der Mittagspause.
Ja,
war gerade
nicht da. Mal warten. Man möchte sagen, ich will nicht sagen, es ist ein bisschen lebensnah, aber ja, es ist lebensnah. Ja. Also von daher, das ist ganz nett, aber ich hätte mich gefreut, wenn die tatsächlich da die Mehrspieler-Funktionalität ein bisschen dahingehend erweitert hätten, dass man sagt, okay, pass mal auf, du gehst dahin und ich gehe hierhin. Also, dass es wirklich Sinn machen würde, auch mit mehreren, ne? Ist ja auch nicht so, dass man sagt, man hat ein Ermittlungsteam von 5 Leute und die quetschen sich dann alle in Passat und dann geht es aber mal gemeinsam los, einen Zeugen zu befragen, mit allen 5. Weil, ne? Ist ja nicht so, dass man das auch allein oder zumindest zu zweit könnte. Also von daher, naja. Aber Detektivspiele finde ich also mit auch die Solo-Spiele, die ich auch am meisten tatsächlich auch mal Solo spiele. Ich spiele ja auch Spielebücher.
Also. Spielebücher wollte ich gerade sagen. Das ist tatsächlich auch noch so ein Punkt, der oft unterschätzt wird. Also so ein Spielebuch ist da, finde ich, ganz passend aufgehoben, was das angeht. Ne? Also
gab es da jetzt auch von, gab es nicht von Pegasus da so ein paar
Spiele-Comics?
Spiele-Comics, genau. Ja.
Wobei
ich mir auch mal einen gekauft, aber ich bin da, keine Ahnung, bin da nicht so richtig reingekommen.
Ja, wobei ich auch die Spiele-Comics nicht, ich hatte da mal so einen Teaser oder irgendwie sowas mit von mehreren Spiele-Comics, das war also auch nicht so mein Ding, aber Spiele-Bücher, ich sag nur Metal Heroes and the Fate of a Rock, das ist schon ganz gut. Also, das mag ich schon. Zumal die auch wirklich ganz gut geschrieben waren. Von dem Herrn Harder. Louder, faster, harder. Ja. Gut, dann habe ich als nächste Rubrik Koop-Spiele, die auch gut solo gehen.
Puh. Pandemie würde prinzipiell...
Ja, also theoretisch. Im Grunde genommen
gehen relativ viele ja recht gut, wenn du jetzt dir einfach sagst, ich spiele jetzt einfach 2, 3, also fast alle Informationen durchgehend für alle Spieler da sind.
Ja, also ich würde sagen, es sind fast alle. Ich kenne so ein paar Ausnahmen, wo es nicht funktionieren würde. Bei The Crew, das kannst du, glaube ich, nicht alleine spielen. Zumindest nicht vernünftig.
Ja, das ist ein Trickspiel, ja.
Dann Hanabi geht halt auch nicht, weil du eben keine komplett offene Information hast. Aber
ja, dann alles, was direkt unter so Zeitdruck häufig dann ist, ist es dann halt auch.
Aber wo ich das Problem habe bei Koop-Spielen, die auch gut solo gehen, ein Großteil meiner Lieblingsspiele ist tatsächlich Solo-Spiel, aber das sind halt große Solo-Spiele. Und bevor ich dann mal irgendwie Shadows of Brimstone, was ich ewig lange nicht mehr gespielt habe, weil irgendwie von euch will das nie einer spielen, weil ihr doof seid.
Ach so, weil wir doof sind, ja.
Mhm.
Das erklärt nicht, weil du es nicht vorschlägst oder nicht mitbringst.
Oder ich habe das öfters schon mal dabei gehabt. Oder auch Big Trouble in Little China habe ich auch öfters mal dabei gehabt. Mhm. Das Solo zu spielen, finde ich, ist ein enormes Problem, was den Aufbau angeht. Da bist du ja erstmal eine halbe Stunde am Aufbauen und dann fängst du erst an zu spielen und dann habe ich ja schon fast keinen Bock mehr. Ja? Wo das ganz gut, finde ich, geht, ist bei Widevar, weil du da halt tatsächlich durch die App eben noch so ein bisschen gut
geleitet wirst, ja.
Dadurch, dass man die App dabei hat, fühlt man sich nicht ganz so alleine. Wo es auch ganz gut geht, weil das Aufbau-Martyrium, was du da vor dir hast, einigermaßen überschaubar ist, Death May Die und Marvel United. Wobei,
wie gesagt, auch bei Pandemie muss auch nicht so viel aufbauen, ein paar Karten mischen.
Wobei ich bei Marvel United auch immer sagen würde, da ist zwar so eine Solo-Spieler-Variante drin, die würde ich aber einfach links liegen lassen und einfach mit 2 Charakteren spielen. Also ganz normal. Also bei dieser Solo-Variante von Marvel United, da werden dann irgendwie von verschiedenen Charakteren die Karten gemischt und sehe ich nicht wirklich den Sinn drin. Was ich auch sehr gut finde, ist Hellboy. Da ist auch der Aufbau noch einigermaßen überschaubar und es ist halt
ziemlich gut, weil Hellboy und so.
Ja, ich hatte jetzt hier auch noch mal die bei Boardgame Geek, da gibt es so eine Geeklist mit Top 200 Solo Games, People's Choice. Und da ist Spirit Island auf Platz 1 gewählt worden. Spirit da muss ich Island. Schon sagen, ja, also ich habe Spirit Island ja bei mir, aber das ist ja schon, okay. Also ich habe es ja mal versucht zu spielen, einfach um mir die Regeln beizubringen. Aber das ist ja schon recht aufwendig. Also das wäre jetzt natürlich eben schon etwas, wo du deine 20, 30 Minuten zum vernünftigen Aufbauen vielleicht schon brauchst. Und ich meine, ja, das Spiel dauert dann auch dementsprechend lang. Vielleicht lohnt sich es dann, aber also ich habe da jetzt dann auch nicht so den Spaß dran. Also für mich geht es dann meistens eben dann bei sowas dann darum, die Regeln selber für mich klar zu bekommen.
Ja, klar. Aber ich muss auch tatsächlich sagen, dass zum Beispiel, nach dem Beispiel Kick-Ass, das geht sogar noch vom Aufbau her. Es ist ein super kooperatives Spiel, aber es dauert. Also bist du dann aber auch 3 Stunden am Gange. Ja? Also von daher...
Robinson Crusoe, das ist auf Platz 11 gelandet. Das habe ich auch mal
alleine gespielt. Das habe ich nie alleine versucht.
Also, weil da hast du ja auch dann hast du ja deinen Freitag und dann so einen Hund, glaube ich, noch dann dabei als... Ja. Du hast ja auch, wenn du zu zweit spielst, dann fällt eins von den beiden weg. Und erst ab, wenn du zu dritt spielst, meine ich, würde man halt wirklich nur die Charaktere, die du selber hast, spielen. Aber da habe ich mal, das meine ich, hätte ich mal alleine gespielt. Und ich glaube, ich hätte es dann, weiß gar nicht, ob ich es geschafft habe oder knapp davor untergegangen bin. Also irgendwie so knapp nicht geschafft habe. Es hat also ganz gut geklappt. Ich habe aber nur das erste Szenario. Ich glaube, das erste Szenario habe ich, glaube ich, 20 Mal gespielt, weil ich dann jedes Mal, wenn ich es gespielt habe, entweder waren es neue Leute oder es war so lange her, ach komm, lass erstmal das Anfangsszenario spielen. Und ja, okay. Nächstes Mal spielen wir dann das nächste Szenario. Kommt man jetzt. Ist dann wieder 2 Jahre vorbei.
Ich gebe ja zu, dass mich Robinson Crusoe echt so noch nie wirklich angefixt hat.
Oh, ich finde es schon ganz cool. Aber es ist halt die Regel, das Regelbuch ist nicht so gut und das hält dann alle davon ab.
Ich finde es schwierig, da mit einer neuen Spielgruppe einen Einstieg zu finden. Also Robinson Crusoe finde ich von der Idee her schön. Ich habe es auch hier stehen. Aber viele sind dann immer schon mal abgeschreckt von den Gelegenheitsspielern, die ich so in meinem näheren Freundeskreis habe. Da müssen wir so lange aufbauen. Warum geht's denn da überhaupt? Sag ich, ums Überleben.
Das, was du wahrscheinlich machen musst, wenn du mich hier weiter hier nervst.
Ja, so in der Art, ja.
Du musst einfach hoffen, dass du überlebst.
Aber...
Und die Chancen sind nicht sehr hoch.
Aber wo man sagen muss, so was Aufbau angeht, was relativ vernünftig funktioniert, das sind einmal irgendwie Hero Realms und Star Realms mit diesen Solo-Erweiterungen, beziehungsweise Solo-Koop-Erweiterungen. Das ging eigentlich ganz gut und das spielt sich auch ganz flott durch. Oder Judge Dredd Cursed Lands. Das ist das gleiche Spiel wie, es gab es das Jahr vorher, glaube ich, mit Lost City oder City X oder irgendwie sowas, wo es um diese so eine Expedition ging, wo dann, die es tatsächlich gab, wo dann aber irgendwie offensichtlich alle bei umgekommen sind, weil sind nie wieder aufgetaucht, die dann eben sich nach irgendwie so einer alten Maya-Stadt oder so gesucht haben im südamerikanischen
Dschungel. Ah ja, das ist das mit dem X. Ja, genau. Ich weiß, ja.
Und das ist das, also das gleiche Spiel ist eben Judge Dredd, Cursed Lands. Da verfolgst du eben irgendwelche Flüchtlinge aus Mega City One über die Cursed Earth und versuchst halt im Wesentlichen zu überleben und die irgendwann einzuholen. Und das ist auch sehr gut, hat coole Judge Dredd Comic-Grafik. Und ja, funktioniert auch vernünftig.
Ja. Gut. Hier bei den Top-Spielen wird auch Seventh Continent genannt. Hast du das mal versucht, alleine zu spielen?
Ja, aber auch im Wesentlichen, um mir die Regeln drauf zu tun. Also ich finde Seventh Continent schon gut. Aber erstens, ich bin nicht wirklich gut da drin. Also ich habe bisher nur den ersten Fluch solo gespielt. Und
bin, Spoiler, da kommt irgendwann mal so eine große Felswand, die man hoch muss und dahinter geht's weiter. Und kurz danach bin ich irgendwie fürchterlich. Ich hatte es bis zu diesem Tempel, wo du da hin musst, hatte ich also noch ewig und drei Tage und ich hatte schon keine Karten mehr und da hatte ich dann auch irgendwie keinen Bock, weil es dauert halt auch schon ziemlich lange, bis du da bist. Und da finde ich dann auch wieder die Sache, erstens, das Ganze wird am Tisch auch schon wieder ziemlich groß. Du hast zwar tatsächlich am Anfang nicht wirklich viel aufzubauen, das ist schon richtig. Du musst halt eben nur einmal diesen Kartenstapel da richtig machen und dann kannst du im Prinzip ja losgehen. Das Brett baut sich ja erst nach und nach auf. Aber was sich da aufbaut, wird schon relativ groß. Also auch nichts, ich hatte es tatsächlich, glaube ich, auch mit im Krankenhaus, aber da hätte das auf meinen kleinen Krankenhaustisch hätte das nicht drauf gepasst, wenn du da schon mal so ein Stückchen, du weißt ja auch am Anfang nie, in welche Richtung geht es jetzt hier weiter. Du hast ja nur so eine ungefähre Ahnung. Und von daher habe ich das tatsächlich nur, ich glaube, ein oder zweimal, aber war immer schon relativ frühzeitig tot und dann habe ich gesagt, komm, dann brauchst du jetzt mal, musst du mal mit anderen spielen, dann bist es zumindest, auch wenn du dann früh tot gehst, bist du zumindest nicht wirklich in Schuld. Ich gebe aber auch zu, ich habe dann solche Sachen wie dieses Craften nicht wirklich gemacht. Was halt daran liegt, ich bin kein großer Crafter. Ich finde ja auch schon im Computerspielen Craften doof.
Das Minen war noch okay, aber das Craften war dann scheiße. Bei Minecraft.
Ja. Gut. Dann habe ich als vierten, weil im Moment scheint ja Solo-Spielen eigentlich ein ziemlicher Hype zu sein, weil jedes Eurogame und seine Schwester muss ja einen Solo-Modus dabei haben mit Automa, also einem Kartendeck, was dann ein Mitspieler simuliert. Und dass man dann eben auch, böse Menschen würden sagen, Punkte wichsen kann.
Mhm.
Und ne, denn das ist ja wirklich nur, oh, ich versuche die höchste, ich spiele, was weiß ich denn nicht, Gaia Project gegen mich selbst und versuche möglichst viele Punkte zu kriegen und oder was weiß ich, die ganzen Rosenbergs. Und da würde ich auch sagen, die gibt es mittlerweile auch alle als App. Und weil das halt eben wirklich auch ein komplett mechanisches Spiel ist, lassen sich die halt auch sehr gut als App umsetzen. Da musst du dem Computer ja nur die Regeln beibringen. Und von daher weiß ich nicht. Also sowas habe ich nie gemacht. Ich gebe zu, ich spiele auch irgendwie Eurogames als App. Also,
ich finde aber, dass vor allem die App-Umsetzung bei Eurogames oftmals in der Singleplayer-Variante ganz gut gelöst ist.
Ja klar, weil es ist halt super einfach.
Ja, bedingt.
Wieso? Also
das kann du ich hast, nicht sagen. Also, du meinst jetzt von der Umsetzung her oder vom Spielen her? Ich werde hier auf regelmäßig, werde ich hier verschwartet. Ich habe tatsächlich...
Ja, weil du schlecht spielst.
Ja, das kann natürlich auch sein. Ich habe
tatsächlich zu dumm bist.
Dreamhouse oder mein Traumhaus, habe ich die App-Version. Das ist teilweise rotzeschwer. Ich habe keine Ahnung, mit welchen Algorithmen da hier mein Gegenspieler plötzlich kommt. Also, das ist schon nicht ohne, ne?
Also, ich spiele von Eurogames halt Sagrada relativ häufig als App.
Aber und dann auch immer mit, also so, als es wie ein Multiplayer-Spiel ist. Also nur rein um Punkte.
Nee, also das...
Ja auch diese Solo-Spiele, wo du im Grunde wirklich nur dagegen, du hast irgendwelche kleineren Schwierigkeiten häufig dann da drin, die dir dann noch da reingestellt werden, Mechaniken. Aber dass es dann wirklich eigentlich nur darum geht, irgendwie einen Punktescore zu bekommen und dann das Ziel für dich ist es, möglichst hohe Punktzahl zu bekommen und dann gibt es eben das, was du dann gesagt hattest, das mit, wo es dann automatische Figuren gibt und was man dann eigentlich im App im Grunde genommen Multiplayer spielt mit computergenerierten Gegnern.
Genau.
Also davon habe ich ja dann doch, also davon habe ich mehrere gespielt, aber eben dieses einfach nur, ich spiele das jetzt für mich und gucke dann am Ende, wie viele Punkte ich habe, das habe ich nie gemacht.
Also ist mir auch wirklich...
Also das finde ich, ich finde diese questbasierten Varianten deutlich besser. So nach dem Motto, versuche, keine Ahnung, Turm Level 7 zu bauen und entweder schaffst du es oder schaffst du es nicht. Es gibt ja auch eine Singleplayer-Variante von Port Royal und das ist auch echt doof. Also ich habe es einmal gemacht, einfach nur zum Ausprobieren. Vom Game Balancing ist es sehr schlecht. Ich habe auch...
Wird denn das mit dem Core, es gibt ja diese Coop-Variante
von... Die Coop-Variante, ja, die finde ich sehr schön. Also das habe ich jetzt schon mehrfach...
Funktioniert die als alleine?
Also ja, als alleine, du hast halt, du spielst mehrere, beziehungsweise es wird leichter, weil du ja nicht tauschst. Also du hast einen imaginären zweiten Spieler und du musst halt dann immer mindestens 5 Karten aufdecken und entweder hast du halt Glück oder nicht. The Mind kann man ja auch alleine super gewinnen.
Ja, also es gibt tatsächlich auch für The Mind, ne, glaube ich tatsächlich sogar, zumindest für The Game gibt es eine Solo-Spieler-Variante, wo ich auch sagen würde, ja, das scheint mir jetzt auch wirklich nicht sinnvoll zu sein, aber...
Ja, ich meine, bei The Game wird es ja noch halbwegs funktionieren, weil da geht es ja wirklich, dass du diese ganzen Karten runterspielst oder raufspielst und das, du hast halt, bekommst manchmal einfach nicht die Karten, die du in dem Moment brauchst und welche legst du dann ab und welche nicht. Bei The Mind macht es natürlich gar keinen Sinn, weil es geht ja nur darum, es geht ja nur darum, die Karten, die vorhanden sind, in der richtigen Reihenfolge zu spielen, wenn ich das mit mir alleine spiele.
Ja, aber ich traue es ihnen zu, dass sie eine Solo-Spiele war. Ja, mittlerweile, wie gesagt, jeder und seine Schwester schmeißt eine Solo-Spieler-Variante drauf. Also ich habe auch mittlerweile den Eindruck, die wollen unbedingt, egal ob sinnvoll oder nicht, da drauf haben, Spieleranzahl 1 bis 4.
Ja, das stimmt.
Also das ist noch schlimmer als ne, das, was ja sonst immer war, also mindestens 2 bis so und so, weil dann sonst kaufen es die Pärchen nicht. Auch wenn es eigentlich kein 2-Spieler-Spiel ist.
Mhm. Und du eigentlich brauchst ein 3-Spieler-Spiel. Meistens sind es so 3-Spieler-Spiele. Der vierte macht es meistens eigentlich für, der schon zu lang. Aber man braucht es ja für so Familienabende bzw. Double Date. Und deswegen schreibt man 2 bis 4 oder inzwischen jetzt 1 bis 4.
Ja, oder ne, regelmäßig hast du ja auch das reine 2-Spieler-Spiel, dann gesagt wird, oh, man kann sie auch zu 4 spielen.
Mhm, ja.
Ne? Und wie gesagt, mittlerweile muss überall die 1 davor stehen. Ne? Also, wo ich sagen würde, ne, beim Spiel haut euch gegenseitig in die Fresse. Ja. 1 bis 3 Spieler. Kannst du ja auch selbst in die Fresse hauen. Jo, ist ja schön. Oder hier diese ganzen Roll and Rides. Ich bin kein Roll and Ride Fan. Aber wäre ich in meinem Leben früher gerne Kniffel in der Kneipe oder so, wäre ich jemals auf die Idee gekommen, mit mir selbst Kniffel zu spielen?
Nee.
Indem ich einfach vor mich hinwürfle, um möglichst hohe Punktzahl zu kriegen. Also, das ist doch wirklich Onanie und zwar ohne dabei YouPorn zu gucken.
Ja, was ich halt bei diesen Singleplayer-Games, es gibt ja auch manche, die sind ja, es geht ja so in die Solitärrichtung, ist tatsächlich so ein klassisches Mahjong.
Ja. Wobei Mahjong ja eigentlich auch ein Mehrspielerspiel ist, oder?
Ja, ja, klar.
Kannst auch gegeneinander. Als
Gruppe machen. Ja, ja. Kannst auch gegen dich selber Schach spielen. Oh, gewonnen. Ups. Also, das halte ich dann immer eher für mächtig. Also, das ist einfach doof. Viele Spiele machen meiner Meinung nach, also dadurch, dass du ja gegen eine KI spielen kannst, in einer digitalen Umsetzung, was ja dieses Spielen gegeneinander doch viel mehr simuliert und auch meines Erachtens nach teilweise sehr gut umgesetzt ist, halte ich viele Brettspiele mit einer einfachen Mehrspielervariante ausgestattet für Quatsch. Das macht einfach keinen Sinn.
Ja.
Also da muss ich dir recht geben, der sagt, ja, da haben die jetzt einfach nur draufgeschrieben, damit sie es auch noch an die Alleinstehenden verkaufen können, damit sie das glauben. Also ich habe tatsächlich mal versuchsweise bei einem Spieletausch ein Undo allein gespielt. Ja, ich hätte es auch sein lassen können. Ne? Also es ist jetzt...
Ich bin mir nicht sicher, welches Undo war das denn?
Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, es war das mit Cthulhu. Das ist eh total abgespaced.
Undo mit Cthulhu?
Ja, es gibt eins mit so einem Typen, der im H.P. Lovecraft-Universum unterwegs ist und das war schon... Naja, okay. Ich fand es nicht so gut.
Also ich habe ja nur dieses Undo, wie heißt das,
Kirschblütenfestival.
Ja. Mhm. Und
das, hab ich auch.
Das war kompletter Scheiß. Also,
ja, ich meine, für so umsonst war es okay, dass man das einmal, ich glaube, wir haben es zu zweit dann ja gespielt, war dann okay oder habe ich es alleine gespielt, weiß ich gar nicht. War okay, aber es wäre jetzt auf jeden Fall nichts, wofür ich Geld ausgeben
würde. Ja, genau.
Also vor allem für 10 Minuten oder so und vollkommen willkürlich. Ja, was machst du? Du bist der Apotheker und verkaufst du der Frau jetzt irgendwie die Schlafmittel oder schickst du sie irgendwie zur Telefonseelsorge oder schickst du sie einfach so nach Hause und ja, was ich mache, was da rauskommt, keine Anhaltspunkte. Ich sag, oh, pff, ne? 1 bis 2 ist A, 3 bis 4 ist B und 5 und 6 ist C, dann würfeln wir halt mal. Das ist egal, also wie gesagt, das ist mal ganz abgesehen dafür, dass einen die Geschichte oder mich die Geschichte auch echt nicht interessierte, habe ich, warst du damit echt in 5 Minuten fertig und hast dann, also wenn du nur einigermaßen naheliegende Sachen genommen hast, hast du die dann auch gewonnen und also wirklich so ein Krampf, naja. Ja gut. Ja, aber wir sehen, die ganz großen Solospieler sind wir nicht.
Nee.
Beziehungsweise nur bei Gelegenheiten. Diese Gelegenheit, finde ich, gibt mir Corona nicht so. Dafür gibt es halt genug andere Möglichkeiten über Tabletop-Simulator oder ja, es gibt ja auch Leute, die machen es über Skype oder Tabletopia oder was?
Boardgame Arena.
Und über Zoom-Konferenzen geht alles und da muss ich dann nicht unbedingt ja, solo spielen. Ja, also zumindest nicht nur, weil wir gerade Corona haben. Ja gut. Hat irgendeiner noch von euch Großartiges anzumerken?
Nee.
Okay. Ja, dann können wir es damit bewenden lassen. Ich kann nur empfehlen, die Sachen, die ich da bei den rein Solo-Spielen als Print-and-Play-Varianten vorgeschlagen habe, da mal reinzugucken. Wie gesagt, ich bin kein großer Freund von Print-and-Play. Das ist mir dann alles zu üsselig. Aber teilweise sind da echt durchaus ja, Perlen bei. Also dieses Drangr oder auch Under Falling Skies ist echt gut. Dieses Der Unterhändler finde ich auch richtig gut. Ist halt die Frage, ob man 30 Euro für ein Solospiel ausgibt.
Mhm, ja.
Das muss dann jeder letzten Endes für sich selber herausfinden. Und dann entsprechend handeln. Jawohl, dann war's das im Prinzip für heute. Und wir bedanken uns wie immer bei unseren Zuhörern fürs Zuhören. In der nächsten Folge wollen wir uns mal, es ist wieder so ein bisschen Corona-thematisch, und zwar mit den Corona-Gewinnlern in der Brettspielszene auseinandersetzen. Also wer hat davon profitiert, wer nicht davon profitiert. Und mal gucken, vielleicht haben wir da auch einen Gast bei. Das müssen wir mal sehen. Ansonsten, wenn ihr mit uns spielen wollt, dann könnt ihr das. Mittwochs. Via Tabletop Simulator. Wir sind jetzt über Discord, über den Channel von Tellurian Games. Auf der Seite von Tellurian Games findet ihr da sicherlich auch was zu. Ansonsten einfach uns kurz anmailen, dann könnt ihr da mitmachen. Und ja, das letzte Mal war es eigentlich wieder ganz nett. Wir haben ordentlich was weggespielt gekriegt. Was heißt ordentlich? Wir haben ein bisschen was weggespielt gekriegt. Und mittwochs und donnerstags im Wechsel im Tellurian wird wahrscheinlich
Sind wir realistisch, bis Sommer nichts geben. Genauso wie den ersten Dienstag im Monat im Cabaret Kö in Dortmund-Hörde. Ja, wie gesagt, ich hatte ja so ein bisschen auf Frühjahr gehofft, so einer Methode, auch wenn wir alle geimpft sind. Mittlerweile muss man sagen, genau.
Das mit dem Impfen kommt so ein bisschen langsam
Das vor. Mit dem Impfen ist so ein bisschen schleppend, sodass ja mittlerweile selbst die, die in der zweiten und im dritten Auffisch mit sind, erst damit rechnen, dass sie irgendwie im Sommer erst ihre Impfung kriegen. Ja, ansonsten bedanken wir uns fürs Zuhören, hoffen, dass ihr auch in 2 Wochen wieder bei uns reinhört. Ihr könnt kommentieren, ihr könnt uns mit Sternen beschmeißen bei iTunes, ihr könnt uns bei Spotify mit Dingen versehen, mit denen man bei Spotify Dinge versieht, die man ganz toll findet. Ihr könnt uns auch per E-Mail Fragen schicken und wir werden dann versuchen, auch möglichst schnell darauf zu antworten. Dann würde ich sagen, bis in 2 Wochen und bis dahin verbleiben wir mit einem freundlichen Tschüss.
Tschüss. Ciao, ciao.